ARD.
Der letzte SWR-Sport-Podcast in diesem Kalenderjahr. Zu Gast war der Torwarttrainer des FCK, Sören Rittmeier.
Und der hat uns unter anderem verraten, warum sich für ihn jedes Gegentor wie eine Niederlage anfühlt und wo er bei Julian Kral noch Verbesserungspotenzial sieht.
Zudem hat er uns auch gesagt, welchen Torwarttypen er denn bevorzugt.
Und was so in der Kabine abgelaufen ist bei einem Verein, wo er früher mal selber gespielt hat.
Und der heißt interessanterweise SV Wanne 11.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder mit unserem Podcast SWR Sport, nur der FCK, im Studio in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns vor dem letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr auf den Leiter des Torwartbereiches beim FCK. Oder Sören Rittmeier, hallo erstmal. Oder sagt man Torwarttrainer?
Torwarttrainer. Torwarttrainer ist okay.
Wir haben auch so ein bisschen diskutiert, weil. Okay.
Nein, Torwarttrainer.
Okay, genau. Dann herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, servus. Schön, dass ich da sein darf.
Wie ist die Stimmungslage nach diesem 0:0 in Bielefeld?
Ja, also grundsätzlich, der Trainer hat es ja auch schon mal gesagt gehabt, wir wollten da jetzt nicht irgendwie einen Schönheitspreis gewinnen. Ging auch darum, mal wieder die Null zu halten. Und dementsprechend, wir haben den Punkt mitgenommen, war vielleicht jetzt nicht das schönste Spiel, aber am Ende steht die Null. Das ist natürlich für den Torwarttrainer und für den Torhüter auch immer besonders schön. Hätten natürlich gerne 3 Punkte mitgenommen, aber jetzt ist dann der Fokus auf Magdeburg und gucken, dass wir das erfolgreich nochmal vor Weihnachten gestalten können.
Diese Null ist ja für Torhüter schon was sehr Spezielles und Wichtiges, oder? Also, wie du gerade gesagt hast, das Wichtigste für euch dann, die Null stand in dem Fall. Das heißt, auch so ein 0-0, was nicht so schön anzusehen ist, ist dann doch auch schon mal ein gutes Gefühl für einen Keeper, wenn er kein Gegentor kassiert hat.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem muss man ja sagen, wir hatten jetzt diese Saison noch nicht so viele zu Null-Spiele. Und dann tut das auch einfach nochmal gut, obwohl ich mit der Leistung von Jule bisher zufrieden bin, ist das trotzdem immer ein Punkt. Jedes Gegentor ist halt trotzdem irgendwo eine Niederlage, auch wenn man dann 4-1, 3-1 gewinnt, so wie jetzt in den letzten Heimspielen. Aber wenn da so eine Null stehen würde, wäre schon schöner.
Du hast den Trainer angesprochen, Thorsten Lieberknecht. Wir wollen ihn nochmal hören, denn da gab es auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Einschätzungen nach dieser Partie. Wir, also Sebastian oder auch im Umfeld und auch ein paar Fans, die waren nicht unbedingt zufrieden mit der Spielweise. Wir wollen zunächst mal Thorsten Lieberknecht hören.
Wir haben ein kämpferisches Herz gezeigt, wir haben ein leidenschaftliches Herz gezeigt, wir haben, wie gesagt, eine komplett andere Facette gezeigt. Und natürlich wünschen wir uns immer alle dann 3 Punkte, aber ich glaube, dass es okay war. Und trotzdem wird es auch viele geben, die dann auch kritisch mit dem Spiel umgehen werden. Das ist ganz normal. Aber für mich war es einfach viel, viel wichtiger, heute diese Facette mal zu zeigen und dass wir halt auch nicht nur 1 gegen 1 über den ganzen Platz spielen können, was eigentlich so unser Steckenpferd ist, sondern dass wir einfach auch tief verteidigen können und heute klassisch gespielt haben wie eine abgezockte italienische Mannschaft.
Jetzt musst du als Torwarttrainer natürlich nicht gegen deinen Cheftrainer argumentieren, aber rein offensiv war es doch relativ dürftig, um es mal so zu betonen, oder?
Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, da ich glaube, das hat auch jeder gesehen, dass dann nach offensiv nicht so viel nach vorne ging, auch wenn wir dann in der zweiten Halbzeit die eine Chance von Marlon hatten, wo man natürlich vielleicht einen Lucky Punch hätte setzen können oder auch den einen oder anderen Standard, wenn der besser in den 16er fliegt, der vielleicht gefährlicher hätte werden können. Aber ja, am Ende stimme ich da Thorsten komplett zu. War nicht schön, aber wir wollten halt auch einfach mal eine andere Facette zeigen, wo wir jetzt in den letzten Auswärtsspielen natürlich nicht so gut uns präsentiert haben, auch mit den 8 Gegentoren in den letzten 2 Auswärtsspielen. Und ja, das ist dann nicht.
Aber kann man als Mannschaft mit einigen Ambitionen in dieser zweiten Liga nicht beides? Sowohl hinten versuchen, die Null zu halten, als auch mal vorne den ein oder anderen Nadelstich, sage ich jetzt mal, auswärts zu setzen.
Das sollte zumindest für die Zukunft natürlich schon irgendwo unser Ziel sein. Das hat jetzt in Bielefeld natürlich nicht so optimal funktioniert, aber für die Zukunft ist das bestimmt auf jeden Fall unser Ziel.
Ich glaube, es ist ja relativ offensichtlich, dass es in dem Spiel wirklich drum ging, nach diesen 2 schwachen Auftritten, einmal bei der Hertha im Pokal und in Braunschweig,
mit ein paar Gegentoren,
nicht quasi wieder als Verlierer vom Platz zu gehen, sondern halt die Null zu halten und dementsprechend dann auch ein Unentschieden sich zu erkämpfen. Von daher Thorsten Lieberknecht hat ja schon den Vergleich mit Italien mehrfach gezogen, auch in diversen Interviews. Und dass das in Italien ganz anders gesehen werden würde, das lasse ich mal so stehen. Ich sage dazu nur, wir sind ja nicht in Italien. Ich würde es jetzt ein bisschen anders bewerten. Aber ich kann mir schon, also kann schon nachvollziehen, dass es wirklich darum ging, nach diesen zwei wirklich schwachen Auftritten zu sagen, okay, jetzt hauen wir mal alles in die Verteidigung rein. Hauptsache, wir kriegen keins. Und dann nehmen wir halt den Punkt mal mit, auch wenn es nicht schön war, und bauen darauf dann auf.
Wie kann man denn nach diesen zwei Spielen davor sich die Kombination Torwart-Trainer-Torleute vorstellen, bei der Flut von Gegentoren beispielsweise in Berlin?
Ja gut, man muss natürlich immer die Gegentore im Einzelnen betrachten. Wie sind sie gefallen? Was waren das jetzt für Gegentore? Hätte der Torhüter was besser machen können? Häufig, wenn jetzt der Torwart mit involviert ist, weiß der Junge das in der Regel als erstes. Von daher muss man das immer in Verhältnis setzen. Also da wird dann nicht irgendwie mit dem Finger in die Wunde rein gesteckt, sondern dann wird das analysiert, wird drüber gesprochen, was hätte man besser machen können. Aber jetzt so ein Spiel wie Berlin, wo es dann hinten raus natürlich mit 6 Gegentoren viel zu viel ist, muss man aber auch sagen, 4., 5., 6. Tor, also der 4. war ja mehr oder weniger der Killer. Und das 5., 6. sind dann halt auch nochmal individuelle Fehler, die dann dazu führen, dass das Ergebnis so hoch geht. Das ist dann maximal bitter, weil 6 Gegentore ist natürlich schon eine harte Kost. Sollte man versuchen, dass das nicht nochmal passiert. Aber ja, da muss man dann auch den nächsten Tag Kopf wieder raus und weiter geht's.
Wir reden gerade bei den Torhütern sehr oft und intensiv über das Thema Mentalität, über den Kopf, der eine Rolle spielt. Wie bitter ist das, dass dann gerade bei so einem Spiel, wo dann mit Simon Simoni jemand zwischen den Pfosten steht, der ja sonst nicht der Stammkeeper ist, aber dann im Pokal die Chance bekommt, dass der sich dann in so einem Spiel 6 Dinger fängt? Wie geht man damit um? Wie seid ihr damit umgegangen? Und musst du den Jungen dann danach aufbauen oder kann der das einfach abschütteln, dass er da 6 Dinger kassiert hat?
Das ist natürlich dann auch immer ein Persönlichkeitsding, sage ich mal. Klar habe ich jetzt in diesem Fall versucht, ihn aufzubauen und zu sagen, hey Junge, Kopf hoch, passiert. Nächste Mal, wenn du die Chance bekommst, machst du es wieder besser. Und man muss ja auch da wieder sagen, die ersten 3 Gegentore sind alles 1-gegen-1 Situationen. Also da hat er jetzt keine Beteiligung in irgendeiner Art und Weise mit dabei. Klar, der 4. ist dann ärgerlich, weil das so der Neckbreaker in diesem Spiel war. Ja, und der 5. sage ich, das kann mal passieren. Ist auch schon anderen Torhütern passiert. Dann war jetzt in diesem Spiel nicht mehr kriegsentscheidend. Am Ende ist es die Frage, wie reflektiert er dieses Spiel? Und wie schnell schafft er es zu sagen, alles klar, jetzt Spiel ist vorbei, er kann einen Tag darüber traurig sein, enttäuscht, aber dann muss er halt auch Persönlichkeit haben, da sich wieder rauszuziehen.
Ich glaube halt gerade bei den Torhütern ist ja das Ding, es gibt halt nur eine Torhüterposition in der Mannschaft.
Genau.
Bei anderen, die haben öfter mal eine Chance, irgendwie in die Mannschaft zu kommen, ein Torwart, da gibt es eine Position. Dann hat der Junge in den Pokalspielen bisher die Chance bekommen. Das heißt, dadurch, dass da verloren wurde, ist das nicht nur für ihn natürlich demotivierend, sondern dadurch verschwindet ja auch für ihn sozusagen zumindest ein Großteil der Chancen, auf Spielzeit zu kommen in der Saison. Von daher ist es ja dann nochmal doppelt bitter, oder? In dem Fall.
Klar, das ist in der Position des Torhüters leider immer so, dass man in der Regel, sage ich mal, eine Nummer 1 hat. Das ist in diesem Fall aktuell Jule Kral. Nichtsdestotrotz hat Simon die Aufgabe natürlich von hinten Druck zu machen. Und sobald Jule vielleicht mal Anzeichen von Schwächen zeigt, dass er zeigt, hey, hier bin ich. Und das ist halt, sage ich mal, die Position des Torhüters, wo du dann diese Chancen, die du dann mal kriegst, nutzt. Ich muss sagen, er hat ja auch schon gegen Fürth und gegen Düsseldorf gespielt. Das hat er wirklich solide runtergespielt dafür, dass er zuvor wenig gespielt hat. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben, weil wir können uns auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wird.
Jetzt haben wir ja über die Nummer 1, Julian Gral, und auch über Simon Simoni gesprochen, aber der FCK hat ja wie in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer einen ganzen Rattenschwanz an guten Torleuten. Ich erinnere nur an Afto Spahic, der schon längere Jahre da ist. Fabian Heck steht da noch auf dem Zettel, oder Enis Kamga. Wie gehen die denn mit dieser Situation um, dass sie jetzt plötzlich sehen, oh, das wird jetzt extrem schwierig, überhaupt mal in den Kader zu rutschen?
Ja, gut, bei Enes Kanga und Fabi Heck muss man ja sagen, das sind ja unsere jungen Torhüter. Ja. Bei denen geht es darum, sich im Profitraining halt zu beweisen, zu schauen, dass sie sich an dieses Niveau adaptieren, um dann auch über die U21 Spielpraxis zu generieren und sich halt darüber erstmal zu entwickeln.
Auch da gibt es aber nur einen Platz im Tor.
Das ist richtig. Deswegen muss man dann auch immer gucken in den Transferfenstern, okay, was ist jetzt für welchen Torhüter vielleicht der nächste Schritt? Was kann man machen im Sinne von Entwicklung? Was wäre jetzt der nächste Step? Was man dann halt auch immer wieder natürlich, was der Markt so hergibt, abgleicht. Für Afto ist es natürlich, der jetzt schon ein paar Jahre jetzt beim FCK ist, natürlich keine leichte Situation. Wir sind auch viel im Austausch, sprechen viel, aber was man ihm hoch anrechnen muss, ist, er nimmt diese Rolle, die er aktuell hat, überragend an. Also er hält das Trainingsniveau hoch, er ist wichtig für die Kabine, auch im Torwartteam, versteht sich mit vor allem mit Simon ja auch sehr gut, weil sie aus der selben Region da kommen. Von daher muss man als Torwart natürlich immer gucken, welche Rolle habe ich und wie fülle ich diese mit Leben. Aber trotzdem auch mit diesem Anspruch, ich will hier Druck machen, ich habe trotzdem den Anspruch, ich will spielen und das bieten die Jungs mir alle an und deswegen bin ich da sehr happy, dass ich diese 5 habe, die Gas geben.
Wie wichtig wäre denn, ich meine, das fragen wir natürlich auch die Trainer, die Cheftrainer, wie wichtig wäre in dem Zusammenhang denn der Aufstieg aus der Oberliga, der ja durchaus realistisch ist? Der FCK, die zweite Mannschaft, mit Unterstützung von Jean Zimmer, ist ja jetzt wieder auf einem guten Weg. Henrik Zuck ist ja auch noch da, der noch verletzt ist. Genau. Pirmasens noch ein Nachholspiel. Ja. Wie wichtig wäre es auch für die Jungs, mal wieder ein bisschen eine andere Gegnerschaft zu haben, eine Klasse höher zu spielen?
Ja, das ist, also ich als Torwarttrainer sehe das natürlich vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil es gerade für junge Torhüter wichtig ist, auch zu spielen. Und je höher die zweite Mannschaft oder die U21 in dem Fall spielt, desto besser. Dementsprechend, klar, wenn die U21 in die Regionalliga aufsteigt, wäre das natürlich schon ein Best-Case-Szenario, gerade für unsere Jungtalente, um halt auf dem höchstmöglichen Niveau Spielzeit anbieten zu können.
Aber ich muss nochmal nachhaken, was du gerade eben angedeutet hast. Das heißt, ihr überlegt dann schon, ne, wir haben es ja angesprochen, es gibt nur eine gewisse Anzahl von Mannschaften und dementsprechend auch nur wenige Plätze zwischen den Pfosten. Das heißt, ihr schaut dann schon, ob vielleicht zum Beispiel eine Leihe für einen der jungen Keeper Sinn macht?
Ja, das kann man schon so sagen. Es ist immer, gehört ja zum Business dazu, dass man schaut, okay, was können wir gerade anbieten, was können wir nicht anbieten, und wenn du halt 5 Torhüter im Profikader hast, musst du natürlich schauen, okay, du hast 2 Mannschaften, wo Spielzeit generiert werden kann, und wenn du aber natürlich Jungs hast, wo du ein gewisses Potenzial und Perspektive siehst, musst du dann natürlich immer wieder schauen, okay, was wäre jetzt gegebenenfalls der nächste Schritt. Ob sich da was ergibt oder nicht, das hängt natürlich an anderen Faktoren, die kann ich jetzt als Torwarttrainer nicht beeinflussen.
Also ich beobachte seit Jahren, dass es immer relativ von der Anzahl her und durchaus auch von der Qualität relativ viele Torhüter sind, die unter Vertrag stehen beim FCK. Ist das überall so oder ist da der FCK durch die ganze Vergangenheit mit Gary Ehrmann, mit den ganzen Torhütern, die sie rausgebracht haben, ist das so eine besondere Zulaufstelle für Torhüter?
Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht so beantworten.
Aber es sind trotzdem einige, die unter Vertrag
also
stehen.
Also 5 Torhüter ist schon eine hohe Anzahl, die jetzt zumindest einen Profivertrag haben. Aber grundsätzlich, klar, geht es immer darum, eine Planung zu haben, eine Planungssicherheit, auch mit U21, Profis. Dementsprechend ist das jetzt eine Situation, die so hier ist, als ich gekommen bin. Und dann muss man halt schauen, was dann für die nächsten Transferphasen halt vielleicht eine bessere Option ist oder nicht. Das muss man immer gucken.
In einer kurzen Videosequenz vom Verein hast du so 4 Punkte angesprochen, die für dich den Torhüter auszeichnen sollten. Erstens Mentalität, Persönlichkeit, taktisches Verhalten, Physis und Technik. Sind die Torleute, die du jetzt zu verantworten hast, da alle unterschiedlich? Sind sie auf einem Level? Wer hat wo noch Defizite? Kann man das so pauschal sehen oder ist das alles individuell?
Das ist schon sehr individuell. Jeder hat natürlich gewisse Stärken und Potenziale, wo er dran arbeiten kann. Diese 4 Bausteine sind natürlich erstmal nur ein Oberbegriff. Mhm. So, darunter hast du dann natürlich, im athletischen Bereich geht es dann Beweglichkeit, Schnelligkeit, Kraft. Da hat auch wieder jeder individuell seine Stärken und Potenziale. In der Technik genauso. Der eine hat seine Stärken im 1 gegen 1, der andere hat seine Stärken im Abdruck. Also dementsprechend ist da jeder hat so sein eigenes Profil. Und der Best Case ist dann natürlich zu schauen, okay, wie kriege ich die Potenziale verbessert und wie schaffe ich es, das, was er schon gut macht, auf Level zu halten oder auch noch weiterzuentwickeln.
Wenn wir beim Thema Individualität sind, wie sehr sind dann die Torleute darauf angewiesen, dass sie dann auch individuell an sich selber arbeiten? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du fünf Torhüter hast, fünf Persönlichkeiten, die alle ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben, müsst du das ja in einem gemeinsamen Training schlecht für jeden individuell rausarbeiten können. Wie sehr müssen sie dann auch individuell und eigenständig vielleicht an sich arbeiten?
Also wenn wir jetzt beispielsweise über das Thema Athletik sprechen, dann ist das natürlich was natürlich auch zum Teil im Kraftraum erfolgt. Das heißt, wo die Jungs ihre individuellen Pläne haben, um gewisse Defizite auszuarbeiten, sei es Schnellkrafttraining, Explosivkrafttraining, sowas in diesem Bereich. Das, was wir im Torwarttraining machen, ist natürlich in allen Bereichen zu trainieren. Und da, wo sie natürlich Potenzial haben, da wird das Coaching bei dem einen dann vielleicht ein bisschen mehr sein. Da kriegt er vielleicht auch nochmal 1, 2, 3 Aktionen mehr. Um sich dann immer wieder zu schauen, okay, wie habe ich es jetzt gemacht, kriege ich es umgeschaltet, kriege ich es verbessert. Wenn wir jetzt, können ja gerne mal ein Beispiel nehmen, Simon Simoni, Thema 1-gegen-1 am Anfang der Saison, kommt so ein bisschen auch aus so italienische Schule, viel mit Ballangriff, wenig mit Block. Da haben wir viel dran gearbeitet, weil es auch relativ viel im Torwarttraining Thema ist, weil es natürlich dann auch immer geguckt wird, okay, welche Aktionen kommen relativ häufig vor, so im Spiel. Das heißt, dann wird das auch trainiert. Und da sieht man dann schon bei ihm eine gute Entwicklung. Ja, also das geht dann auch über Wiederholung, Frequenz, immer wieder auch auf die Themen, die er hat, ansprechen, dass er selber reflektiert kann und er versucht das dann immer wieder zu verbessern.
Du warst ja selber Torwart, wenn auch nur in Anführungsstrichen bei relativ unterklassigen Vereinen. Welchen Torwarttypen bevorzugst du denn persönlich? Liegt das daran, was er für eine Figur hat, was er von 100 Meter Zeit auf die Wiese bringt oder was bevorzugst
du? Es ist immer eigentlich ein Gesamtbild. Für mich gibt es verschiedene Typen im Sinne vom Profil. Es gibt den klassischen Torverteidiger, es gibt den Offensivtorhüter, es gibt den Raumverteidiger, der halt viel dann beispielsweise im Raum agiert. Ich bevorzuge, weil es für mich erstmal die Baseline ist, ein Torverteidiger, der halt um alles, was es kostet, das Tor verteidigen will. Und natürlich muss man in sämtlichen Bereichen eine gewisse Baseline haben, um dann auf diesem Niveau spielen, trainieren oder performen zu können. Und jeder hat dann trotzdem nochmal sein individuelles Profil, wo er vielleicht heraussticht.
Ich frage auch deswegen, ich habe das Spiel der Bayern gegen Mainz noch im Hinterkopf vom Sonntag, obwohl Manuel Neuer das in früheren Jahren noch wesentlich intensiver betrieben hat, den Libero zu spielen, also dass er da einige Konter auch abgefangen hat, indem er fast bis zur Mittellinie rauskam. Lernt man das auch die FCK-Torhüter, dass sie dann auch mitspielen als letzter Verteidiger?
Also auch da ist es natürlich immer profilabhängig. Was wir natürlich trainieren, ist so, sage ich mal, eine Lauerposition zu haben, einen inneren Fokus zu haben, den Raum hinter der Kette verteidigen zu wollen. Das bedeutet, man die Jungs oder wer auch immer dann spielt, sollte in diesen inneren Fokus sein, okay, Spiel lesen, Spielintelligenz, was kann jetzt passieren, was kann kommen, um dementsprechend vorbereitet zu sein. Also als Torwart musst du natürlich versuchen, immer die nächste Situation ein bisschen zu erkennen, um dementsprechend zu handeln. Da muss man natürlich sagen, ist mit Manuel Neuer einer, der unfassbar spielintelligent ist, der Situationen liest, bevor sie eigentlich passieren, wodurch er teilweise, wenn jetzt der tiefe Pass noch nicht mal gespielt ist, eigentlich schon in der Vorwärtsbewegung ist. Ja, weil er einfach sieht, okay, man hat den einlaufenden Stürmer und das ist im Torwarttraining selbst schwierig zu trainieren. Das funktioniert dann eher über Mannschaftstraining, Videoanalysen, Ausspielen, wo wir dann Szenen zeigen, okay, guck mal, in der Situation musst du noch gar nicht so weit weichen, du kannst noch eine gewisse Höhe halten, weil das und das kann passieren.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Talent, oder? Also, ja. dass man das also so mitbringt.
Manuel Neuer, der hat das im Blut, ne?
Und gehabt.
Da muss man sagen, das ist jetzt jahrelang immer gut gegangen und ich glaube jetzt in der Champions League gegen Arsenal, da hattest du dann diese Situation, wo halt einmal vorbeirauscht, das bleibt dann natürlich hängen. Mhm. Aber ich meine, wie oft hat er diese Aktion auch in der Nationalmannschaft erfolgreich gemacht,
ja,
und war quasi erfolgreich letzter Verteidiger sozusagen. Ja. Jetzt ja, muss man dem Mann auch zugestehen, der ist auch ein bisschen älter geworden. Ich halte ihn trotzdem noch für einen der besten Torhüter
dieses
der Welt.
Antizipieren ist, glaube ich, bei ihm völlig ausgeprägt. Ich habe das bei Feldspielern immer bei Messi so bewundert, der schon weiß, der hat den übernächsten Pass schon im Kopf.
Toni Kroos auch ein sehr gutes Beispiel.
Bevor der nächste überhaupt gespielt ist. Und das finde ich faszinierend. Ich glaube, das kann man auch nicht so lernen im Training.
Ich glaube, das hat man auch viel drin. Ja. Wie du schon sagst, ist das dann auch irgendwo Talent.
Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, wo wir gerade sind, weil wir auch über Individualität gesprochen haben und du, Stefan, das jetzt auch angesprochen hast mit Mitdenken und Antizipieren und so weiter. Das bedingt ja viel auch dann bei Torhütern, wenn sie ein bisschen weiter vorm 16er unterwegs sind, nicht nur dann, aber dann vor allem das Spiel mit dem Fuß. Jetzt ist es so, jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, was bei dem einen oder anderen Kollegen vielleicht die Defizite sind. Jetzt ist es so, Julian Kral war ja noch nicht vor allzu langer Zeit hier, da haben wir mit ihm ja auch drüber gesprochen und ich glaube, er ist sich ja auch zum Beispiel der Tatsache bewusst, dass jetzt zum Beispiel das Spiel mit dem Fuß, sage ich mal, eine Position ist, wo er sich, glaube ich, noch steigern kann. Oder würdest du das auch so sehen? Das ist auch ein Punkt, wo man auch sagen muss, da kriegt er auch immer wieder Kritik dafür.
Ja, also grundsätzlich sollte sich ja jeder Torhüter auch selber Ziele setzen, wo er sich verbessern möchte und Potenziale sieht. Ich bin mit Jule da auch immer im Austausch, was er besser machen kann. Das eine am Fuß, ja, ich kann die Kritik verstehen, weil gerade in der letzten Saison, Ende der letzten Saison, Anfang dieser Saison Situationen dabei waren, wo man sagen kann, okay, die waren jetzt nicht perfekt gelöst. Nichtsdestotrotz sehe ich es bei ihm so, er hat eine gewisse Beidfüßigkeit, er kann mit links und mit rechts den Ball technisch ordentlich weit spielen, weit über die Mittellinie. Das heißt, also grundsätzlich erstmal auch Gegenspieler überspielen, was dann das andere geht, Passspiel, richtigen Fuß anspielen, da hat er vielleicht noch ein bisschen Potenzial, aber auch da ist das natürlich immer ein Mannschaftsding. Also wenn jetzt der Sechser kommt und aber nicht komplett durchläuft, dann ist das natürlich auch wieder eine Situation, spiele ich ihn an, spiele ich ihn nicht an. Wenn ich ihn anspiele, muss der Pass temperiert sein. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Grundsätzlich glaube ich, dass Jule kein schlechter Fußballer ist. Also der kann das. Die Frage ist natürlich immer auch so ein bisschen Risikomanagement. Wann spiele ich jetzt welchen Ball? Spiele ich den mit einem Kontakt? Spiele ich ihn vielleicht doch lieber mit zwei Kontakt? Ich glaube, das war in der Ende der letzten Saison zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, da hätte er Szenen vielleicht besser lösen können. Nichtsdestotrotz finde ich die Kritik immer, wie sage ich das jetzt am besten,
so wie du denkst.
Ja, also ich will nicht sagen übertrieben, weil klar, man kann darüber sprechen bei ihm, weil halt immer mal wieder Fehlpässe dabei waren. Aber wenn ich jetzt die letzten Spiele, also nach Elversberg mal die Spiele nehme, fand ich das fußballerisch solide.
Aber ist natürlich auch noch weiterhin Luft nach oben, aber das ist ja klar.
Gut, aber das hat jeder und dann sind wir wieder beim Thema Profil. Jule ist für mich halt Torverteidiger-Profil, ist jetzt nicht derjenige, der dir hinten das rauszockt.
Aber bockstark auf der Linie zum Beispiel.
Ne? Genau, deswegen Torverteidiger. Ne? Von daher ist es auch immer so zu wissen, was ist meine Stärke und wo sind eher meine Potenziale.
Aber noch reden wir ja über die zweite Liga. Wenn die alles schon,
du meinst, das Potenzial
Weltklasse
kann er
wäre,
sich dann für die erste Liga
dann
aufheben.
Wäre der FCK wahrscheinlich nicht mehr in der zweiten Liga.
Und wenn wir bei dem Punkt sind, muss man ja wahrscheinlich auch nochmal den Schritt zurück machen und auch die Vorderleute natürlich mit in die Pflicht nehmen. In welchen Situationen muss ich überhaupt meinen Keeper mit reinnehmen, dass ich ihn in die Situation bringe, dass er mit dem Fuß spielen muss und wie kann ich das vielleicht vorher schon ein bisschen intelligenter lösen oder so lösen, dass ich nicht darauf angewiesen bin, ihn in die Notsituation zu bringen, ne?
Ja, umgekehrt ist natürlich der Torhüter in den meisten Fällen natürlich der Überzahlspieler, womit du halt gegebenenfalls Drucksituationen lösen kannst. Deswegen, das ist immer ein Für und Wider auf die Art und Weise, wie man es dann am Ende spielen möchte. Von daher, das ist dann für mich immer so ein Mannschaftsthema.
Wir wollen ein bisschen über deine Person reden. Interessanterweise, ich habe es eben mal kurz angedeutet, unterklassig, also man konnte wenig finden, wo du da gespielt hast und du bist relativ früh direkt Torwarttrainer geworden. War das immer so deine Vorstellung oder hast du dir nicht mal überlegt, ach, ich könnte eigentlich auch mal eine Mannschaft ganz oder komplett trainieren?
Ehrlicherweise ist der Entschluss schon ziemlich früh gereift, weil ich bei mir natürlich selber schnell gemerkt habe, okay, Profikarriere, körperlichen Voraussetzungen, ich bin jetzt mit 1,81 auch nicht gerade der Größte, wird es schwierig. Ich habe in der Jugend zweithöchste Spielklasse gespielt, habe dann ein Jahr in der Verbandsliga in Westfalen gespielt und habe dann größtenteils Landesliga-Fußball selber gespielt und bin dann über die Uni damals in Bochum zum VfL Bochum gekommen, wo man dann über Praktika halt da Torwarttrainingsbereich absolvieren konnte. Da ich selber Torwart war, war das für mich naheliegend, da mal reinzuschnuppern. Ja, und dann führte das eine zum anderen und man entwickelte sich so in eine Rolle rein und es machte einfach unfassbar viel Spaß, mit jungen Talenten zu arbeiten, die sich entwickeln, wo du den Fortschritt einfach siehst und ja, man hat dann seine Leidenschaft und die bringt man auf den Platz und ja, dass sich daraus dann natürlich der Traumjob entwickelt hat, ist umso schöner.
Bochum, dann Rot-Weiß Essen und Leverkusen. Wie kann man sich denn in diesem Metier diese Transfers vorstellen? Gibt es da auch Scouts, die irgendwelche Torwarttrainer beobachten? Oder wird man angesprochen, in dem Fall bei Rot-Weiß Essen von Leverkusen, um da den Wechsel perfekt zu machen?
Ja, das ist häufig im Torwartbereich, kennt man sich viel untereinander selber, die Torwarttrainer, aber auch Koordinatoren. Man hat ja jährlich dann auch immer seine Sitzung in Frankfurt, wo man den einen oder anderen wieder trifft, und jetzt von Essen nach Leverkusen war dann kurze Dienstweg, Dienstweg, war zum Beispiel mein Vorgänger in Bochum, ist nach Leverkusen gegangen, und so funktioniert das dann manchmal.
Und da hast du auch internationale Erfahrungen gesammelt in Leverkusen, da wurde auch Youth League gespielt, ne?
Das ist richtig, ja.
Ist auch eine spannende Erfahrung gewesen wahrscheinlich.
Definitiv, also so internationale Vergleiche dann mal zu haben gegen andere Clubs ist auf jeden Fall schon ganz cool, dann auch mal zu sehen, okay, wie arbeiten dann die anderen Vereine, wie sind da die Voraussetzungen, was haben die für Möglichkeiten, das war schon ziemlich cool, ja.
Und über wen ist dann die Kontaktaufnahme beim FCK entstanden?
Die ist über Marcel Kloß entstanden.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Der hatte mich dann kontaktiert. Wie der auf meinen Namen gekommen ist.
Also ihr kanntet euch nicht vorher.
Nein, wir kannten
uns
nicht.
Das werden wir ihn demnächst einmal fragen. Er steht auch wieder auf dem Podcast-Kalender für Februar.
Was ich noch ganz spannend finde, weil wir haben jetzt auch viel über Profil von Torhütern und so weiter gesprochen, inwiefern das auch auf dich zutrifft. Ich glaube, und das ist ja speziell in Kaiserslautern auch so immer gewesen, das kommt natürlich viel durch die Gary Ehrmann Torwartschule, dass die Torhüter auch immer so eine gewisse Portion Beklopptheit mitbringen mussten. Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, wie bekloppt bist du selbst und wie bekloppt müssen deine Torhüter sein? Weil du sagst ja,
jetzt sehr unbedingt despektierlich, Herr
Kuhn. Ja, ihr wisst ja, wie das gemeint ist, oder? Aber gerade dieses, was du auch gesagt hast, dieser Wille unbedingt das Tor verhindern zu wollen, da hängt vielleicht manchmal ja auch so ein bisschen.
Ja, also man muss schon positiv bekloppt sein. Ich meine, man stellt sich nicht umsonst in ein Tor und lässt sich gegebenenfalls aus 3, 4, 5 Metern abschießen. Und das am besten mit allen Körperteilen, die man hat, egal ob es das rechte Ohr oder das linke Ohr ist. Von daher muss man da schon eine gewisse Portion Selbstvertrauen haben und auch sich da überall reinzuschmeißen.
Du hast ja schon die alten Videos von Gary angeguckt. Gary,
ja, ja, übers Fahrrad springen und so weiter, natürlich.
Ist das eigentlich was... Inwiefern habt ihr auch Kontakt?
Wir hatten jetzt ein paar Mal Kontakt. Er hat ja auch immer noch sein Training am NLZ dienstags, wo er dann einmal die Woche unsere Top-Jungs dann in seiner Flugschule, sage ich mal, trainiert. Was natürlich Mentalität, Persönlichkeit super ist, weil es auch eine Willensschulung ist. Immer noch mal, obwohl du schon kaputt bist, noch einen Sprung mehr, noch einen Sprung mehr. Von daher ist das ja ein guter Benefit auch für die Jungs, einfach von der Erfahrung, die Gary natürlich mitbringt, von über 20 Jahren FCK. Von daher ist das ein guter Zusatz.
Flugschule Ehrmann, ja. Gefällt mir sehr gut.
Da wissen wir dann auf jeden Fall, wenn die Jungs bei Gary waren und dann zu euch kommen, die haben keine Angst mehr vor dem Ball. Das ist auf jeden Fall
das
safe.
Ist in der Tat richtig.
Aber was ich eigentlich noch fragen wollte ist, nervt das dann manchmal auch, dass es immer in Bezug Torwartspiel und FCK, dass immer wieder der Name Gary Ehrmann fällt, oder kann man, oder geht,
also mich persönlich stört das jetzt nicht, weil
gehört dazu.
Ja, A, gehört es dazu, und B, ist er hier halt eine Legende. Also der hat den FCK, die Torhüter hier geprägt ohne Ende, von daher hat er sich das mehr als verdient, und es gehört für mich dazu und ist für mich ja viel mehr eine Ehre, dass ich in solche Fußstapfen hier treten darf.
Schauen wir mal auf die kommenden Aufgaben und auch so ein bisschen auf die Tabelle. Ich finde es ganz interessant, der Abstand auf 2, da steht zurzeit Elversberg, 6 Punkte. Der Abstand auf 8, da steht der KSC, auch 6 Punkte. Also sowohl nach oben als nach unten ist es relativ gleich. Jetzt geht es am Samstag gegen Magdeburg. Heimspiele sind beliebter als Auswärtsspiele, um es mal so zu formulieren.
Oh, wenn man die Ergebnisse sieht, ne? Kann man das so sagen, ja.
Ein Dreier wäre gut vor Weihnachten, dann hätte man praktisch den Anschluss nach oben gehalten. Aber dann, nach der kurzen Winterpause, Hannover, Schalke, Elversberg. Das ist schon ein Brett, oder?
Das auf jeden Fall, aber mit den Herausforderungen, die will man ja auch haben. Und da freuen wir uns, uns denen zu stellen. Am besten natürlich jetzt noch vor Winter mit der maximalen Punktausbeute, die wir noch kriegen können. Und dann kann man danach schauen, wo die Reise, in welche Richtung es geht.
Lasst mich an dieser Stelle auch nochmal kurz rein, nicht sonst grätsch ich rein. Jetzt haben wir hier einen Torwarttrainer, dann würde ich sagen, hechte ich rein mit ein paar Fanfragen. Es ist bei uns üblich, dass wir immer mal wieder ein paar Fanfragen mit einbinden und auch an dich haben wir ein paar Fragen bekommen von den Fans. Wie immer vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Und zum Beispiel Volker möchte wissen, wie oft wird man mit deinem Nachnamen eigentlich als Reitmeier angesprochen? Wegen Klaus Reitmeier, dem früheren FCK und KSC-Torwart.
Ehrlicherweise gar nicht so viel, aber so im Trainerbüro kommt das doch mal das ein oder andere mal vor.
So als Joke dann, oder?
Ja, genau.
Jochen möchte nur wissen, mich würde interessieren, wie er Julian Kral aktuell einschätzt, wo er bei ihm noch Verbesserungsbedarf und wo er ihn schon ganz weit vorne im Liga-Vergleich sieht.
Ja, Liga-Vergleich ist für mich ganz klar, gehört er zu den Top-Torhütern, was die Torverteidigung angeht. Das wird auch statistisch belegt, dass er mit verhinderten Gegentoren ganz oben mit dabei ist. Wie gesagt, hatten wir ja gerade schon, Offensivspiel hat er definitiv noch Potenzial, aber auch da finde ich ihn in einem soliden Niveau, wenn wir dann eben über die Themen Baseline gesprochen haben. Auch Raumverteidigung, finde ich, macht er gerade eine gute Entwicklung. Ist da klar in den Aktionen, die er im Raum hat, wenn ich jetzt an die Situation gegen Dresden denke, wo der Querpass noch reinkommt. Das ist eigentlich ein sicheres Tor, den hält er perfekt. Von daher bin ich da auch mit der Entwicklung zufrieden. Haben wir auch viel daran gearbeitet seit Sommer, was Positionierung angeht. Von daher bin ich mit der jetzigen Entwicklung zufrieden und bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt.
Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, 5 Torhüter im Profibereich, habt ihr schon am Start, das sind schon recht viele. Trotzdem fragt auch Jochen noch so, abgesehen von denen, über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben, Enis Kamga oder auch Fabi Heck, gibt es da weitere Torhüter aus dem NLZ, die mittelfristig oben anklopfen können?
Also wir haben einige spannende Jungs, da will ich jetzt gar nicht direkt so einen Namen nennen, weil da einige dabei sind. Aber das, was ich sagen kann, ist, dass wir im NLZ spannende Jungs haben, die auch schon das ein oder andere Mal bei uns oben mittrainiert haben. Gerade in der Länderspielpause bietet sich das immer an. Und ja, da freue ich mich drauf, dass da der ein oder andere vielleicht den nächsten Karriere-Schrittsprung bei uns machen kann.
Ich glaube, an Torhütern wird es nie mangeln. Ja. Rund um den Betzenberg.
Das stimmt. Aninho fragt noch, auf was legt er im Torwartbereich besonderen Wert?
Also für mich, Torwarttraining ist natürlich auf dem Niveau auch viel taktisch, das heißt Positionierung, Spielsituationen erkennen, das heißt bei mir ist viel komplex und frei, unangesagte Bälle, weil das ist am Ende das, was im Spiel auch auf die Jungs zukommt und dementsprechend sind die Trainingsformen auch häufig so aufgebaut. Also da habe ich schon einen gewissen Fokus drauf.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du für Fragen hast für unsere kleine, aber feine Rubrik.
Das Betze-Freundebuch.
Ja, Stefan, die Betze-Freundebuch-Fragen unterscheiden sich gar nicht so sehr wie von denen, die ich sonst hier stelle. Ich habe nur eine etwas spezielle Torwartfrage eingebaut. Wir stellen hier kurze Freundebuch-Fragen und da dürfen sich alle unsere Gäste eintragen, sozusagen digital. Und die erste Frage ist, mein Ritual nach einem Sieg?
Boah. Gute Frage. Ehrlicherweise habe ich keins.
Wahrscheinlich erstmal zu deinem Torhüter laufen, oder?
Ja, also direkt nach Abpfiff. Ja, klar. Das ist natürlich dann erstmal zum Torhüter gehen. Ja.
Aber das machst du wahrscheinlich auch nach einer Niederlage.
Ja, so, also deswegen, ja. Das ist Freuen auf jeden Fall, kann man sagen.
Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Boah. Vielleicht beim SV Wanne 11. Ich finde den Namen so beeindruckend.
Da war
wo liegt das genau?
Das ist bei Herne, im Ruhrgebiet. Okay. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar witzige Stories. Wir hatten mal eine Kabinenparty, da wurde dann ein Planschbecken aufgebaut. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Das war auch bei deinem Heimatverein dann, oder?
Nee, das war beim SV Wanne 11. Genau.
Sehr gut.
Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt auf deine Sichtweise, weil bisher, wenn wir die Spieler das fragen, ist es immer, ja, die müssen auch lange überlegen, aber du hast vielleicht auch nochmal einen anderen Blick. Welches Detail an einem Spieltag in Kaiserslautern liebst du, das von außen kaum jemand sieht?
Also eigentlich ist es bei Heimspielen so, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen und dann ist die West ja auch schon sehr gut gefüllt, das ist schon ein geiles Gefühl, auch als Torwarttrainer.
Du bist ja ein Kind des Ruhrgebiets, haben wir ja schon gehört. Was ist so dein Verein, dem du ansonsten die Daumen drückst? Außer jetzt natürlich der FCK. Ist das hier spruchreif? Darf man das hier sagen? Oder?
Ja gut, dadurch, dass ich jahrelang auch beim VfL Bochum gearbeitet habe, ist das schon und auch da gelebt habe, ist das schon ein kleiner Herzensverein von mir, ja.
Ja, die sind jetzt wieder in der Spur. Also
ja, läuft trotzdem habe ich mich über den Sieg gefreut. Ja.
Ja. Gibt es eigentlich da einen Kontakt vielleicht auch zu Andi Lute? Gab es da auch mal Überschneidungen?
Andi Lute war ja damals noch da, als ich im Jugendbereich tätig war, wo er unter Peter Greiber bei uns Torwarttrainer oder Torhüter war. Ich habe auch bei seiner Stiftung, der hat ja einen Safe Sense, habe ich auch immer mal wieder Torwarttraining, der hatte dann ja auch so Fußballschulen, aber so persönlich direkt ein, zweimal.
Wofür geht neben dem Fußball die meiste Zeit und das meiste Geld bei dir drauf?
Oh, ja, für gutes Essen, würde ich sagen.
Was ist so das Lieblingsessen?
Gibt Verschiedenes, aber so lecker mal einen guten Burger essen gehen im Restaurant oder auch zu Hause dann mal gute Spaghetti Bollo selbstgemacht. Doch.
Und ist das ein Vorurteil, wenn ich sage, alle aus dem Ruhrgebiet essen gern Mantaplatte oder Pommes Rot-Weiß? Oder stimmt
da,
das?
Da kann ich nur zustimmen.
Ja, das stimmt.
Ja, stimmt.
Sehr gut. Und die spezielle Torhüterfrage, lieber ein 1-0 oder ein, also sage ich mal, ein relativ unspektakuläres 1-0 oder ein 4-3 mit spektakulären Paraden?
Da ich natürlich die 0 favorisiere, wäre ich beim 1-0, aber... Ich freue mich auch über 4 geschossene Tore. Ich würde ein 4-0 nehmen.
4-0, ja. Wollte ich gerade sagen.
Das wäre die Alternative.
Wir hoffen natürlich auch, dass die 0 steht, aber bitte nur hinten, nicht mehr Bielefeld 2, oder?
Nee, das haben sie jetzt einmal gemacht,
genau.
Stefan.
Ja.
Und dann okay. Ist quasi für die Zukunft, für die nächsten Auswärtsspiele.
Darfst du gerne auch an den Thorsten weitergeben. Aber gut, Magdeburg steht jetzt auf dem Programm. Wie gesagt, wird wieder voll werden im Fritz-Walter-Stadion. Dann das Weihnachtsfest. Danach geht's nicht in ein Trainingslager auswärts. Ihr bleibt zu Hause. Ist das auch für dich okay, weil gerade die Torhüter vielleicht auch mal ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr wärmere Temperaturen lieben?
Ja, aber ich bin der Meinung, wir haben nur relativ wenig Zeit und dementsprechend mit Anreise, Abreise hätte man halt schon einen relativ großen Aufwand und bei uns wissen wir einfach, was wir haben. Wir haben zwei super Plätze, Trainingsplätze bei uns. Von daher finde ich es völlig in Ordnung, wenn wir zu Hause bleiben.
Und was bringt es den Torhütern, wenn sie in der Winterpause im Trainingslager irgendwo in der Sonne
stimmt,
die Bälle halten, wenn sie dann wieder zurückkommen und dann bei minus 8 Grad auf dem Bett stehen. Ne?
Also, das stimmt.
Das sind die Bedingungen hier realistischer.
Zum Schluss haben wir noch den Hinweis auf dein FCK. Da gibt es auch nochmal eine Folge nach der Partie gegen Magdeburg am kommenden Montag auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport.
Natürlich auch der Hinweis auf unseren Newsletter, wer ihn noch nicht abonniert hat, mir eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de und ihr seid uns noch nicht ganz los vor
ganz
Weihnachten.
Ganz genau, Stefan. Es gibt noch eine Sonderfolge Rise and Fall, 1. FC Kaiserslautern, die erscheint noch vor Heiligabend, also auch dort gerne mal reinhören. Hintergrund ist der am 28. Dezember im SWR-Fernsehen, 22 Uhr. Rise and Fall, 1. FC Kaiserslautern.
Wer es sich noch nicht in der ARD-Mediathek angeschaut hat oder es einfach nochmal schauen will.
Noch einmal am Stück schauen, auch sehr schön.
Und wer ganz genau hinschaut, entdeckt sogar Stefan und mich ganz kurz in der Doku.
Das ist aber jetzt auch genug. Wir bedanken uns sehr für deinen Besuch hier, Sören Rittmeier, Leiter Torwartbereich, Torwarttrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Schaut bitte, dass die Null hinten steht gegen Magdeburg. Herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, sehr gerne und wir geben unser Bestes.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!